Schiedsmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bomberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr, Mareike Dehre, Inhaberin des Kiosks Mittenmang, der eigentlich viel mehr ist als nur ein Kiosk und unter anderem einen historischen Schatz birgt. Hallo, liebe Mareike.
Hallo, Wiebke.
Vielen Dank, dass wir hier vor dem großen Trubel bei euch sein dürfen.
Ja, wir freuen uns auch.
Sag mal, die Leute haben euch zumindest früher die kleine Esso genannt und meinten damit die Tanke, die vor Jahren abgerissen wurde und vorher der Dorfplatz des Kiezes war oder sowas wie der Dorfplatz des Kiezes. Wie kommt ihr zu der Ehre, die kleine Esso genannt zu werden?
Ja, das hat sich im Prinzip peu à peu dahin entwickelt. Nachdem die Esso abgerissen wurde und da wurde ja immer viel gekornert und getrunken und es war halt kultig und die Leute suchen dann ja neue Plätze und entdeckten dann irgendwie wohl uns. Und da ich auch eine Lottoannahmestelle hier in den Laden hineinbekommen habe, wurde dann natürlich auch von den Esso-Kunden, die kamen dann zu uns und so wurde dann gesagt, die kleine Esso.
Das ist aber schön, das ist eine große Ehre, oder?
Ja. Absolut.
Man sieht das ja auch schon von außen mit den Blumenkästen und alles ganz, ganz liebevoll gemacht irgendwie. Bis auf die Leute, die dann ihren Müll vor der Tür liegen lassen, den ihr gerade erstmal wegräumen musstet, ne? Aber dass ihr das hier irgendwie anders betreibt als ein ganz normaler Kiosk drin. Hier habt ihr auch eine kleine Bar. Was ist dir wichtig? Was machst du anders als andere?
Ja, was soll ich dazu sagen? Übernommen habe ich das Geschäft ja 2012. Da war das im Prinzip eine regelrechte Kaschemme, so wie man, wenn man Kiosk hört, alle Kioske vorfindet. Wobei viele haben ja auch sich hübsch gemacht und das renoviert. Und ich hätte mich nicht wohlgefühlt in einem Laden, der nicht auch eine persönliche Note von mir als Inhaberin mit hat. Und ich liebe Blumen und ich liebe auch schöne Dinge. Deswegen habe ich das versucht, hier einigermaßen hübsch zu gestalten. Und von den Farben, von dem Fußboden, der jetzt eigentlich auch renoviert werden müsste nach 12 Jahren, habe ich halt außen gerne bepflanzt oder hier drin auch immer frische Blumen in Vasen an 3 Plätzen. Und ja, so hat sich das dann ergeben.
Also du wolltest dich auch selber hier wohlfühlen?
Ja, unbedingt. Also ich finde, es ist wichtig, dass man dort arbeitet, wo man sich auch wohlfühlt. Und dazu gehört ja, dass der Raum auch irgendwie eine schöne Schwingung hat oder ein angenehmes Erscheinungsbild.
Ja, und die Kunden scheinen das ja auch gut zu finden. Ich habe hier gerade auf eurer Fotowand gesehen, da sind etliche Fotos von Kunden und unter anderem auch 3 Männer, die sich entblößt haben. Was war denn das für eine Story?
Ja, die Fotowand. Die Fotowand selbst ist schon eine super lustige Angelegenheit, denn über diese langen Jahre, die wir hier Stammkunden bekommen haben, haben die sich auch angefangen, hier selber aufzuhängen. Das heißt, die Kunden kommen mit gerahmten Fotos, die sie hier gemacht haben, suchen sich einen Platz auf und kloppen einen Nagel in die Wand und hängen sich dann auf. Und ich finde, das ist irgendwie urwitzig, weil ich bestimme das gar nicht. Das machen die alles schön selber. Die 3 Nackten, die kamen in der Tat hier rein und haben sich dann für uns ausgezogen.
Weshalb? Einfach so.
Ja, einfach so.
Sie
wollten sich einfach anbieten. Nein, die waren fröhlich, die waren total locker und haben dann sich hier ausgezogen, sich fotografiert und kamen dann mit dem gerahmten Bild. Und die kommen heute noch. Der eine hat dann auch abgenommen und sagt, guck mal, ich bin viel dünner jetzt als damals. Und die wollten das auch zur Trendsache machen. Also die haben gedacht, das könnten eigentlich auch noch mehr machen, dass sie sich hier entblößen, sich fotografieren und sich hier aufhängen. Wir haben dann solche Bilder hier.
Ja, super. Ist es ein Trend geworden, sich im Mittenmang auszuziehen?
Nein, leider nicht.
Nein, hättest du das gern gesehen?
Ja, ja, doch.
Obwohl ich muss sagen, also die 3, das ist ja noch gut aushaltbar.
Auf jeden Fall, ja.
Sind das denn Stammkunden, die 3?
Ja, das sind welche, die jetzt nicht in Hamburg wohnen und die kommen halt so wie ganz, ganz, ganz viele andere jährlich oder monatlich oder zu Veranstaltungen und kommen immer auch hier rein.
Mhm. Ja. Ja. Ja, sehr lustig. Also wenn man Kiosk und Kiez in einem Atemzug sagt, dann sorgt das ja normalerweise zumindest für Augenrollen, wenn nicht für Hasstiraden. Da sind ja manche sehr, sehr empfindlich, was Kiez und Kiosk angeht. Was sagst du zu der Situation, der Kiosk-Situation auf dem Kiez?
Ja, das war eine ganze Zeit lang sehr brisant. Also das ging ja sogar meines Wissens nach dann darum, Kiosken Alkoholverkaufsverbote aufzuerlegen. Ich persönlich war davon gar nicht so betroffen, weil ich ja auch eine Schanklizenz habe und eine Bar, die sozusagen existieren darf. Und wir sind ein Mischgewerbe, was ja räumlich dann auch sozusagen sichtlich ist. Wir haben eine Bar, wir haben einen Kiosk. Ich finde, dass Menschen einfach auch günstigeren Alkohol kaufen können, dass man alles ermöglichen muss. Es waren hier anfangs in der Straße ja 7 Kioske. Das war dann irre viel und man witterte, glaube ich, im Kiosk das Riesengeschäft mit Alkoholverkauf, der in Strömen fließt. So ist es aber gar nicht unbedingt. Und ich denke, alles existiert nebeneinander. Von den Kneipen und Bars, die natürlich auch klagen, wenn Menschen jetzt Getränke damit reinbringen. Das ist auch vollkommen verständlich, dass das nicht geht. Und wir haben auch Mieten, die hoch sind und müssen unsere Preise auch bekommen in dem Sinne. Deswegen denke ich, man soll einfach sagen, man unterstützt, wer ein bisschen mehr Geld hat, soll doch bitte in der Kneipe trinken. Wer ein bisschen weniger Geld hat, kann sich im Kiosk ein Bier holen. Also wir haben auch ein Glasflaschenverbot, das wird sehr eingehalten. Da wird dann umgeschenkt. Das darf man im Kiosk im Grunde genommen ja nicht, wenn man keine Schanklizenz hat zum Außenverkauf. Aber wie will man das alles so regeln und kontrollieren bei der Masse Mensch, die hier zum Feiern kommt? Ne? Und das ist einfach die Tradition von St. Pauli. Das ist eine Feiermeile. Hier wird gefeiert. Hier lassen die Leute mal raus, was sie aufgestaut haben und schlagen über die Stränge. Und das ist menschlich. Also insofern hat sich, wenn man jetzt so guckt, Kiez und Kioske, hat sich dieser Hass oder dieser Sündenbock hat sich ein bisschen gelegt.
Ja, hast du das Gefühl?
Ich habe das Gefühl, ja. Also ich meine, wir haben ja die Corona-Pandemie auch hier überlebt, gerade mal so eben. Und es sind einfach auch gar nicht mehr so viele Kioske hier jetzt auf der Straße.
Wie viele sind hier noch? Weißt du das?
5.
5, okay.
Also 2 sind gar nicht
mehr.
Naja,
aber so lang ist die Straße ja auch nicht. 5 Kioske auf einer Straße, die nicht besonders lang ist, ist schon viel, oder?
Ja, aber die Straße ist auch ganz schön voll und muss halt, man sucht sich auch seinen Laden aus. Also ich denke auch, wir hatten nie ein Problem mit den anderen Kiosken oder mit den Clubs und Bars. Man kommt absolut miteinander freundschaftlich aus.
Aber verstehst du, dass die sehr klagen, ja auch heute noch, also für die hat sich, glaube ich, für die Clubbetreiber und so nicht viel verändert, die sagen, das kann nicht wahr sein, dass hier irgendwie in den Kiosken, was weiß ich, zu Sportpreisen Wodka, Red Bull oder so ausgeschenkt wird und die alle eh schon so dicht sind, wenn sie in den Club kommen, dass sie gar nichts mehr verzehren.
Ja, das verstehe ich absolut. Also das verstehe ich absolut. Das finde ich auch nicht okay. Da könnte man natürlich irgendwie auch so eine Preisgestaltung machen über so eine IG St. Pauli oder ich weiß nicht, über eine Interessengemeinschaft, dass man sagt, Mensch, wir halten hier zusammen und man kann immer ein bisschen teurer sein. Man ist im Kiosk natürlich immer einen Tick günstiger als im Club und in der Bar und das wissen auch die Kunden. Wenn man am Döner isst, ist man auch günstiger, als wenn man in ein Sternerestaurant geht. Und das ist aber auch natürlich ein bisschen die Verantwortung des Kunden, weil die sollen halt auch die unterstützen, die so einen Club betreiben. Das kann man vielleicht auch über diese Schiene den Menschen mal verklickern, dass es ja nicht die Masse ist und sich zum Absturz zu besaufen, sondern dass man das Getränk genießt und man kann es sowohl gepflegt in der Kneipe, in der Bar, im Club als auch mal im Kiosk trinken. Also das verstehe ich da in dem Sinne absolut. Ja.
Und du meinst, man könnte das durch Aufklärung, durch irgendeine Interessengemeinschaft oder so in den Griff bekommen?
Ja, schön wär's.
Schön wär's, das wäre dein Wunsch.
Die Hoffnung hätte ich, ja, das wäre mein Wunsch. Also auf jeden Fall. Ich finde Dumpingpreise blöd. Ich finde auch, also ich muss auch ehrlich sagen, dass wir selber, wir haben manchmal so betrunkene Kunden, wir verkaufen denen einfach dann auch kein Alkohol mehr. Wir sagen dann nö, weil man hat auch eine Verantwortung für den Kunden, den man sieht. Also mir geht es nicht darum, meine Kühlschränke am Abend leer zu verkaufen. Mir geht es darum, auch meine Verantwortung zu tragen. Und dann, wenn jemand sturzbetrunken ist und sein fünfte Dose Wodka E oder was weiß ich haben möchte, dann sage ich, nimm mal einen Kaffee, nimm mal ein Wasser. Nee, komm, ist gut, weil in dem Fall finden die ihr Geld nicht mehr, sind die out of order und das kannst du einfach nicht machen. Ist nicht menschlich.
Das sieht ja nicht jeder so, glaube ich. Also ich glaube, könnte mir vorstellen, dass du da die Ausnahme bist.
Ja, leider. Aber vielleicht mache ich ja, zieht das ja dann Kreise.
Ja.
Weil.
Akzeptieren die Leute das, wenn du denen sagst, du kriegst hier nichts mehr?
Ja, ich kann ganz bestimmt. Also ich bin ganz bestimmt.
Das raucht also wenn sich ich denen nicht sage, mehr.
Ja, hier ist jetzt Schluss, dann gehen die auch raus.
Ja?
Ja.
Also da gibt's keinen Stress oder
nein.
So?
Nein, 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 nein. Ich bin ja auch 1,80 Meter, also ich bin so eine Erscheinung, wenn ich eine Ansage mache, dann befolgen die das auch.
Die haben Angst vor dir.
Ja, nein, oder Respekt.
Angst oder Respekt?
Außer, ich denke auch, die spüren, dass man authentisch ist und sich wirklich Sorgen macht, selbst wenn die sturzbetrunken sind. Und das nehmen die dann im Herzen auf. Wir hatten zum Beispiel auch den Fall, dass eine Frau so schlimm betrunken war, also die wusste wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist. Und wir haben dann einen Bekannten, wir arbeiten ja auch mit Taxen zusammen, die wir dann anrufen, wenn es jemandem nicht gut geht oder so. Und wir haben die dann ins Taxi, haben das bezahlt, haben die ins Taxi gesetzt, haben die Adresse hat sie dann noch irgendwie gewusst. Und die kam dann nach einer Woche oder zwei, hat sich so bedankt, also die wäre wirklich unter die Räder gekommen. Die war vollkommen alkoholvergiftet. Und die hat dann, ich glaube, uns die Taxirechnung noch erstattet. Wir hätten auch drauf verzichtet, aber uns ist dann wichtig, dass die Menschen, dass es denen dann auch irgendwie wieder gut geht, weil es ist schrecklich zu sehen und es tut mir auch weh zu sehen, wenn Menschen, das habe ich hier erlebt, mit dem Gesicht bei mir vorne in dem kleinen Garten im Pizzakarton liegen. Also das ist doch furchtbar.
Also das kommt häufiger
das
mal vor.
Das möchte ich gar nicht sehen und das tut mir weh und das kommt vor. Und ich finde, wenn man Menschen bewahren kann, dass sie alles ihr Portemonnaie verlieren oder weiß ich nicht, ein Opfer werden, dann weil sie keine Kontrolle mehr über sich haben durch zu viel Alkohol oder was weiß ich für Substanzen, dann passe ich schon darauf auf. Das ist irgendwie meine Pflicht.
Na, Hut ab.
Ja.
Du bist Mutter, ne?
Ja.
Das merkt man.
Ich bin Mutter, ja.
Ja. Ja, kümmerst du dich ja offensichtlich hier um deine Leute.
Ja.
Kennst du eigentlich die anderen Kioskbetreiber jetzt hier, klar, aus der Straße, aber gibt es auch Kontakt hier zwischen all den anderen, die auf dem Kiez sind, an Kioskbetreibern?
Nein, also ich kenne die vom Sehen, einige. Man sagt Hallo, aber jetzt, dass man irgendwas bespricht, ist höchst selten.
Okay, wie hast du ein Gefühl dafür, wie die so drauf sind mit ihren Gästen?
Ehrlich gesagt, interessiert mich das gar nicht so, weil ich zu sehr beschäftigt bin mit meinem eigenen Geschäft und meinem eigenen Überleben. Also ich weiß nicht, ob die sich, was die machen. Also das weiß ich nicht. Und ich bin auch nicht der Typ, der dann über andere spricht. Also wenn jetzt, ich habe zum Beispiel manchmal Kunden, die abwandern und sagen, oh, es ist ja immer noch so, dass viele uns überhaupt noch nie gesehen haben, die hier wohnen seit, weiß nicht, 20 Jahren und sagen, Gott, wir haben euch jetzt erst gesehen, dass ihr hier seid. Dann denke ich so, oder die sagen, ist der Laden neu? Nein, wir sind 12 Jahre hier. Und dann sagen die, oh, wir haben euch noch nie gesehen. Ja, komisch, wir sind unsichtbar.
Naja, es ist von außen ja, die Front ist auch nicht besonders groß.
Nee, und wenn die dann reinkommen und sagen, wir sind abgewandert, wir haben das da und fanden wir nicht so gut, steige ich nicht in Geläster ein. Also ich sag dann, du, jeder hat seine Kunden und dann ist es das für mich. Ich möchte mich da nicht, ich möchte nicht gehässig sein. Das ist für mich dann eigentlich nicht interessant, weißt du? Nee.
Hast auch keine Zeit für.
Nee, und das ist auch so ein, das Lästern und Gehässiges oder das zieht keine gute Energie rein in den Laden. Und ich brauche hier gute Energie, deswegen will ich nicht über andere schlecht reden, was da passiert ist oder dort passiert ist. Nein, ich passe auf die Leute auf, ich passe auf mich auf und ich passe auf mein Geschäft auf, dass das ansehnlich ist und gut sortiert ist im Sortiment, dass die Preise okay sind und das reicht mir schon dann.
Ja. Ich würde gerne einmal zu einem Thema kommen, und zwar Lachgas. Da habe ich kürzlich eine Geschichte drüber gemacht. Das Zeug kann man ja einfach am Kiosk kaufen. Es ist legal und auch für Minderjährige. Wie stehst du zu dem Thema?
Ja, kommt bei mir nicht ins Geschäft. Das verkaufe ich nicht. Ich habe Vertreter gehabt, die das angeboten haben und ich möchte das nicht und ich verkauf genug Sachen, die mir nicht so hundertprozentig gefallen, aber weil ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich esse auch nicht so gern Schokolade, aber ich verkaufe kein Lachgas. Also das ist mir irgendwie zu viel und ich finde das, warum sollen Minderjährige sich mit Lachgas berauschen? Also nee, ist nicht meine Schiene. Kommt mir nicht in den Laden.
Da fühlst du die Verantwortung als Inhaberin hier.
Ja, absolut.
Wird das denn nachgefragt bei euch, Lachgas? Kommen hier Leute rein?
Na, es kommen Leute, die fragen nach Snus. Wusste ich auch erst überhaupt nicht, was das ist. Das ist irgendwie auch so ein Schnupftabak, der ist, glaube ich, auch verboten. Sag ich, nee, habe ich nicht. Sagen sie, ja, andere haben den unterm Ladentisch. In anderen Städten geht das. Ich sage, ja, ich hab's nicht. Es tut mir leid, ich kann mit Snus nicht dienen. Und Lachgas wurde noch nie gefragt. Nein.
Nee?
Mm-mm.
Nein, ach so, nein. Erstaunlich.
Und wir haben ja auch viele, viele Touren und also Gruppen mit Schülern, die hier reinkommen. Die sitzen dann auch bei uns, trinken dann ganz gepflegt eine kleine Cola oder ein Wasser und haben einen Tourguide dabei. Und auch die kommen ja nicht später rein und sagen, hey, gibt's hier Lachgas oder gibt's hier unter der Ladentheke was, womit wir uns zudröhnen dürfen. Nee, das machen die nicht und ich hab das auch nicht. Ich sag dann ganz freundlich, nein, es tut mir leid.
Und das sind Schülertouren, die hier gemacht werden, tagsüber dann?
Ja.
Oh, cool.
Genau.
Denen wird der historische Kiez gezeigt.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Geschichtsunterricht.
Ja. Genau.
Du trinkst selber keinen Alkohol und rauchst auch nicht. Also trinkst du nie?
Ich liebe ganz gelegentlich mal einen Grappa nach dem guten Essen. Und ich habe geraucht, ja, ich habe auch viel geraucht, aber ich habe schon 1994 aufgehört, nach 3 Versuchen. Das war schwer, aber ich habe es geschafft und ich würde auch nicht wieder rauchen. Ich finde, es riecht doch nicht so gut.
Nee, aber kannst du E-Zigarette rauchen, das riecht nicht so. Aber nein, ich will dich nicht überreden.
Okay, nein, schaffst du auch nicht. Ich habe ein paar Mal tatsächlich, als ich 30 wurde, als ich 40 wurde, habe ich so gedacht, oh, jetzt soll ich jetzt mal, ich versuche nochmal zu rauchen. Die Handbewegung war mir schon so fremd und ich habe es nicht gepackt. Nee, ist nicht mehr meine Droge, nein.
Und du hast gerade gesagt, dass dir bei manchen Sachen beim Alkohol schwerfällt, das zu verkaufen. Was denn zum Beispiel?
Nee, Alkohol fällt mir nicht schwer zu verkaufen.
Nee?
Nein. So, also ich finde Alkohol in Maßen, das ist halt okay. Ich selbst stehe halt nicht drauf, betrunken und beschwipst zu sein. Also mir geht's ohne sehr gut. Und ich brauche es einfach nicht, um mich zu enthemmen. Ich bin hemmungslos genug. Insofern, es ist einfach nicht so meine Substanz. Weißt du, ich brauche keinen Alkohol.
Ja.
Ich tanze auch ohne Alkohol herum und ich bin locker auch ohne Alkohol.
Auch hier im Laden? Tanzt du durch den Laden?
Ja, habe ich auch schon mal gemacht, ja.
Dann macht ihr richtig schön laut Musik an.
Ja, wir haben ja immer Musik, die kommt dann immer irre gut an. Ich habe dann immer irgendwie Bossa Nova oder mal R&B oder, also wir haben hier ganz gemixte Musik. Ich habe auch manchmal Punkrock an, besonders bevor der Schlager-Move losgeht, mache ich dann immer Bad Brains an, aus meiner alten Punkzeit. Und das ist dann immer so eine Freude, ne?
Ja. Gibt's hier Kunden, weil du schon sagtest, wenn Leute zu betrunken sind, bekommen die nichts. Gibt's auch andere Kunden, wo du sagst, nee, die bediene ich nicht?
Ja, Minderjährige. Also Minderjährige. Wenn Leute, die ein Kindergesicht haben, reinkommen und sich nicht ausweisen können, dann kriegen die auch keinen Wodka oder keinen Havanna Club in der Dose oder sowas. Okay, 16 dürfen die ein Bier trinken, aber keine Mischgetränke. Aber also ich frage dann ab, ne? Meistens versuchen sie es mit Zigaretten und dann siehst du einfach schon, das sind Kinder. Und ich muss dann manchmal so denken, oh Gott, ich habe ja selber auch mit 16 angefangen zu rauchen. Und es ist ja deren Zeit, sich auszuprobieren, aber ich als Händler verkaufe das einfach nicht. Dann sollen sie es woanders versuchen, aber. Das tue ich nicht. Ich habe hohe Auflagen und ich beachte den Jugendschutz. Ich habe ja auch eine Lottoannahmestelle und da kommen auch Testkäufer. Und ich bin wirklich nie durchgefallen in 12 Jahren, weil ich schon ins Gesicht schaue und nach dem Personalausweis frage.
Machst du das generell? Weil ich muss sagen, ich finde manche, die man hier so antrifft, 13-jährige Mädels, die sehen locker aus wie 18, 19, 20 oder so. Also das finde ich schon krass, wie sich das verändert hat, dass die so alt wirken einfach. Lässt du dir dann immer irgendwie den Ausweis zeigen?
Ja, also ich sehe das schon am Gesicht, an der Haut. Ich gucke da ganz, 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 ganz genau hin. Und ich habe wirklich eine Frau am Ende noch gefragt, ob sie 18 ist. Die sah wirklich aus wie so 25, war aber tatsächlich eine Testkäuferin von Lotto. Und da habe ich wirklich so im letzten Moment, hat mein Bauchgefühl mir gesagt, frag die einfach mal. Irgendwas ist komisch. Und siehe da, ich sage, ich muss einfach mal, wir duzen uns eigentlich immer mit allen, kann ich deinen Ausweis kurz sehen? Nee, habe ich nicht dabei. Habe ich gesagt, wie alt bist du? Ja, 18. Dann habe ich gesagt, ja, Krankenkassenkarte, Führerschein, irgendwas, was, nee, nichts dabei. Und dann habe ich gedacht, nee. Und dann habe ich sie abgewiesen und dann, 2 Minuten später kam da die Aufsicht und hat gesagt, sehr gut, das war eine Testkäuferin. Aber die sah wirklich alt aus. Also das war wirklich gemein.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja oberfies.
Das war gemein. Also ja. Das finde ich auch echt, wenn man so reingelegt wird. Ich finde, es muss schon ein sichtbarer junger Mensch sein. Die sah wirklich nicht wie 18, auch nicht wie 22 aus. So, das war irgendwie ein Bauchgefühl, was mich da gerettet hat. Sonst wäre ich da reingefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn junge Gesichter kommen, junge Stimmen oder ein bisschen unsicher, meistens kommen die auch in so Grüppchen und sind nicht so selbstbewusst, dann frage ich die und ich habe auch schon ältere Leute, ich habe auch schon eine 30-Jährige gefragt. Ich habe gesagt, nimm es als Kompliment. Sei mir bitte nicht böse. Und ich habe auch Kunden, die kommen immer wieder. Und bevor man die so, weil wir so viele Kunden haben, auf dem Zettel haben vom Gesicht, kommen die schon, hier ist mein Ausweis. Ich so, ich kenne dich doch. Ja, du bist ja schon 25. Ach Gott, ja, hier hast du deine Marlboro. Und irgendwann verbindet das wird dann irgendwann richtig freundschaftlich. Wenn du die dann immer nach dem Ausweis fragst und die schon, oh Gott, die hat mich schon 5-mal gefragt, wann kennst du mich denn? Ja, ich kenne dich doch.
Okay, jetzt weiß ich auch deinen Namen, ja. Deinen Geburtsort.
Genau. Schön ist auch immer so die Sache, wenn die Kunden reinkommen und du knallst denen einfach deren Zigaretten schon auf den Tresen. Und da freuen die sich natürlich, ne?
Ja.
Du kennst deren Produkte, bevor sie reinkommen, so ungefähr.
Ja, wartest schon am Fenster, ja, hast schon die Ausschau, wer kommt als nächstes?
Hast schon die XL-Packung Marlboro, knall dich dann auf den Tresen und sag, hier ist sie. Ja.
Schon das abgerechnet.
Ist ne? Da ist so, also wenn ich zu Aldi gehe und da einkaufe, dann haben die nicht schon eine Tüte oder einen Wagen voll mit meinen Produkten, leider.
Nee, das wäre auch mal gut.
Ich nicht nach dem Ausweis gefragt.
Das können wir auch mal machen. Was wird hier am meisten gekauft?
Oh,
gibt's irgendein Produkt, wo du sagst, also das?
Also unser Renner ist ja jetzt unser Mexikaner.
Stimmt, dafür seid ihr ja auch wir bekannt, sind dafür, ne?
Bekannt, ja.
Für den besten Mexikaner von St. Pauli.
Ja. ja, also ganz toll. Ja, ist wirklich ein super, super Produkt. Wir mischen den selber. Wir haben eine tolle Rezeptur. Wir haben auch noch was damit vor. Sag ich aber nicht.
Ja, toll. Warum köderst du mich jetzt hier so?
Ich bin gemein. Absolut. Ich bin Kiezmensch.
Ja, toll.
Ich muss auch mal ein bisschen sadistisch sein. Also sie hat
was mit ihrem Mexikaner vor, sagt aber nicht was.
Der läuft halt richtig gut und ist super lecker. Willst du einen trinken?
Oh, jetzt gerade aktuell, es ist irgendwie noch so früh, aber ja, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, dann sollten wir vielleicht einen trinken. Aber ich habe hier schon Mexikaner getrunken, also ich bin kein Frischling, was das angeht. Er ist wirklich gut.
Er ist wirklich gut, ja.
Aber was ist denn anders an dem?
Weiß ich nicht, der ist gemischt mit Gefühl. Nachgefühl, Mitgefühl, das steht ja auch dann so dabei, ne?
Das ist die Liebe, die man schmeckt.
Ja, ist die Liebe, genau. Handgerührt. Ja, wir nehmen halt auch gute Produkte und sparen da nicht und haben da, das schmeckt man. Es ist eine gute Qualität, es ist wirklich ein leckeres Getränk, wenn man das mag, ne? Also.
Ja, ist wie Tomatensaft im Flugzeug, ne?
Das mochte ich auch immer gerne, ja, als es den noch gab. Ja,
ja, im Flugzeug aber nur. Also zu Hause würde man sich jetzt keinen Tomatensaft kaufen, glaube ich. Im Flugzeug schmeckt er super.
Im Flugzeug braucht man den, aber zu Hause, naja, weiß nicht. Nee, nicht unbedingt. Da isst man lieber die Tomaten, ne? Oder macht eine Soße.
Mhm. Was habt ihr denn generell hier für Kunden? Ich habe gehört, dass Conny Littmann und Olivia Jones auch gerne mal rumkommen.
Ja. Es kommen alle.
Es kommen alle.
Alle kommen, alle. Alle, die man hier kennt, kommen auch. Ja, wir haben die ganze Nachbarschaft oder so großen Teil der Nachbarschaft. Wir haben WGs, Studenten. Wir haben Leute, die einfach hierher kommen zum Lotto spielen, weil sie wissen, wir sind die Annahmestelle des Glücks.
ja, ich weiß, dazu sage ich nichts.
Ja, wir sind wirklich, wir haben viele, viele Zentralgewinne, was natürlich nicht an uns liegt. Ne? Oder oh, dort liegt nur an uns. wir haben viele Lottokunden, die kommen. Wir haben viele Leute, die dann halt kommen, weil sie mit Natur hier reingekommen sind, weil sie Mexikaner getrunken haben und dann wollen sie einfach hier immer bleiben. Also die wollen immer wiederkommen. Man kennt auch viele, man schnackt mit vielen. Wir haben manchmal Kunden, die kommen täglich, bleiben eine Stunde, trinken ihr Bierchen und gehen dann sowohl tags als auch abends. Wir haben die Frauen aus der Herbertstraße, wir haben die Kneipeninhaber, Kneipenbesucher, die auch kommen. Wir verkaufen ja Zigaretten, die holen dann ihre Zigaretten hier oder wir haben einen super Kaffee. Wie du ja auch
wieder aufschreibst. Ja, den habe ich gerade schon getrunken.
Und die holen ihren Kaffee, die Frauen, ne, und die Kunden, To-Go, Coffee. Wir sind ja halt so ein bisschen versteckt, man sieht uns nicht so, aber viele stolpern auch hier rein, aber die meisten kommen gezielt.
Also jetzt gar nicht so zwingend, dass das nur Partyvolk ist.
Nein.
Am Wochenende, also ganz viel hier Kiezianer, die hierher kommen.
Ja.
Und die Damen aus der Herbertstraße sind ja nun wirklich direkt gegenüber. Vielleicht sieht man euch deswegen nicht, weil die alle auf dieses Tor von der Herbertstraße dann starren. Wo ist das überhaupt? Und dann dahin gucken und euch nicht wahrnehmen. Also die kommen hierher. Habt ihr irgendwie auch richtig Kontakt zu denen und schnackt mit denen und kennt die?
Ja, wir kennen die. Wir schnacken auch. Man hat ja immer, also wenn du 12 Jahre immer inhabergeführt hier stehst und du kennst sie einfach und die kennen dich und die haben Vertrauen und Freude und kaufen ihre Sachen dann hier, kaufen auch in den anderen Läden natürlich. Also wir sind jetzt nicht der einzige Laden, der die Frauen aus der Herbertstraße bedienen. Also das ist... Ja, die haben ihre Marken. Wir besorgen auch, wenn man eine andere Zigarette gewünscht ist, wie eine ganz dünne Slimline, weiß ich, Davidoff Gold oder so, und hatten wir nicht, dann besorgen wir die auch schnell. Oder wenn die eine Yves Longer haben wollen, dann holen wir die. Die sind nicht mehr so gängig. Ne? Es gab ja viele Zigaretten, die auch so rausgegangen sind mit Menthol und die es dann gar nicht mehr so gab. Und dann, wenn die einen Wunsch haben, dann besorgen wir das auch, dass wir das im Sortiment haben, ne? Diese dünnen Zigaretten Vogue oder was auch immer.
Oh, ganz besonders schick.
Ja.
Aber hast du da auch einen Einblick, wie sich das verändert hat, das Geschäft der Huren?
Ja, das ist über die Jahre, glaube ich, ziemlich eingebrochen. Es sind weniger Frauen draußen und drin dürfen Frauen ja nicht rein, deswegen gehe ich da auch nicht rein. Ich habe auch gar nicht die Zeit. Aber ich glaube, es ist so, dass durch diesen großen Ansturm von Touren und Menschen, die da durchgehen und das sich angucken, dass nicht mehr so viel da für die Frauen auch hängen bleibt. Das ist, ich weiß nicht, es hat sich alles so verändert, ne? Also das Prostitutions, man müsste wahrscheinlich die Statistiken lesen, aber was ich so mitkriege, sind manche Tage für sie gut und manche halt überhaupt nicht. Mhm. Und man sieht einfach, dass es peu à peu immer weniger wurde, aber das ist ja auch im ganzen Viertel. Denn der Astra-Komplex an der Kastanienallee, da waren ja auch früher Prostitutionsbars, Rotlichtstätten. Und die gibt es alle nicht mehr, ne? Früher standen die am Fischmarkt, kann ich mich noch erinnern, aus meiner Jugend.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen also, her.
Ja, hat sich alles, glaube ich, recht gewandelt. Vielleicht ist das mehr in so Außenstädten verlagert, aber hier wird über kurz oder lang so eine Feier-Partymeile, kulturell auch jetzt mit den ganzen Theater und das verändert sich halt alles, ne? Und dann ist das vielleicht etwas weniger das Hauptthema, dass die Leute wirklich zu einer Prostituierten gehen wollen. So wie früher zum Hafen, die Seemänner oder so, das Klassische. Und dann wird da der Bedarf gedeckt in dem Sinne. Das hat sich, glaube ich, ziemlich gewandelt. Es sind ja auch so viele Junggesellenabschiede und massenhaft Leute, die verkleidet, jetzt die ganzen Engländer, die hier immer sind und feiern wie verrückt. Da weiß ich einfach auch nicht, was die hier so wollen. Ne? Wollen die trinken? Wollen die?
Was machen die eigentlich hier?
Ne? Warum laufen die hier so rum in so Peniskostümen und hüpfen hier? Na, es ist halt kurios alles, ne?
Ja, das ist schon sehr kurios, oder?
Ja.
Nervt dich das?
Jein. Also, ich gehe ja schon so mit der Zeit und mach das dann so. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, es nervt, wenn du mal nicht so gute Laune hast oder auch mal denkst so, oh mein Gott, furchtbar. Anstrengend. Es ist anstrengend. Die Energie, was sich für eine Energie aufbaut durch diese ganzen Menschenmassen, die feiern und saufen und grölen. Da nimmt man, das ist schon manchmal ganz schön zehrend auch, ne? Klar, du musst ja da standhalten und bei dir bleiben und klar bleiben im Kopf und ja, es ist schon anstrengend und auch nicht immer nur super.
Kommen die auch hier rein oder siehst du die nur vorbeiziehen oder vor der Tür rumstehen?
Ja, die kommen auch mal rein. Die sind dann freundlich, die sind ja fröhlich, die wollen feiern. Die haben nichts Arges im Sinn in dem Sinn, ne? Deswegen kann man mit denen, das ist wie ein Kindergarten, ne? Du kannst mit denen halt auch umgehen. Mit Humor regelt man auch vieles und mit einer Klarheit, ne? Dass man sagt, nein, das geht hier nicht und raus, oder? Ja, klar, hier, nimm das und das und dann trotzdem raus. Also man möchte jetzt nicht zum Beispiel die öffentliche Toilette sein für tausende von Junggesellenabschiede, die dann deine Toilette verwüsten.
Nee, ihr habt ja hier Toilette und man darf sie ja auch benutzen, ne?
Ja, aber also wir haben auch sehr, sehr schlechte Erfahrungen leider gemacht und sind dann so, dass wir manchmal auch sagen, nein, wir sind keine öffentliche Toilette. Das geht nicht, ne?
Ja, weil die Leute, was für Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Wir gehen ja zu zweit aufs Klo, da war schon das Waschbecken runtergebrochen, lief das Wasser die ganze Zeit daneben gemacht. Also da musst du hier noch die Toiletten putzen, alles auffüllen, Handtuch, Papier, was dann ins Klo gestopft wird. Also das ist einfach in einem Geschäft, was als Lebensmittelgeschäft ja auch ist, also wir haben ja dieses Mischgewerbe, das ist dann halt nicht zu leisten. Wenn man hier jetzt hinten in der Bar Leute sitzen hat, dann können die unsere Toilette benutzen, aber wenn die nur reinkommen, um zu pinkeln, dann denkst du, oh nee, bitte unten sind öffentliche Toiletten, geht doch bitte dahin, weil sie haben die Kontrolle nicht und sie hinterlassen es dann oft auch nicht so schön, wie es war. Und wir haben immer eine gepflegte Toilette.
Ja, ist für dich ja auch einfach ekelhaft, ne?
Ja.
Das dann wegmachen zu müssen. Ist ja niemand anders hier dann, der es für dich tut, oder? Oder rufst du dann irgendwen an und sagst, hallo, Toilette sauber machen?
Nee, und du brauchst dann halt irgendwie Handschuhe und Nasenklemmer manchmal. Also das ist dann wirklich, da filtern wir und sagen, du kannst aufs Klo und ja. Manche schmeißen dann auch mal einen Obolus in die Kaffeekasse. Es ist auch dann nett, aber es ist jetzt nicht so.
Wäre netter, wenn er ins Klo gemacht hätte.
Ich verzichte lieber darauf und habe dann eine saubere Toilette, die irgendwie auch anständig benutzt und hinterlassen wird.
Ist das das, was dich am meisten nervt an der Arbeit?
Ja.
Die Toilette?
Nein.
So dein Reizthema?
Ja, Toilette ist mein Reizthema. Ja, ja, doch.
Ja?
Ja, ja.
Gibt es noch was, wo du sagst, das nervt mich richtig? Peniskostüm und Toilette?
Nee. Peniskostüm nervt mich nicht. Also lass die in ihrem Penis stecken da. Das ist so.
Oh Gott, ich find's so furchtbar, echt. Man merkt es vielleicht. Ich find's richtig ätzend.
Du brauchst halt eine gute menschliche Haltung und einen Humor. Sonst kann man es, glaube ich, hier nicht aushalten.
Ja.
Aber du siehst halt auch Sachen, die du sonst irgendwie nirgendwo siehst, ne?
Ja. Kommen wir vom Peniskostüm und nervigen Dingen zu den schönen Dingen. Was sind dir denn die schönsten Situationen oder die liebsten Kunden?
Ach, die so hier so ein, die inhalieren die Energie, im Laden und die dann sagen, oh, es ist schön hier und es ist einfach nett, eine nette Ausstrahlung haben, was kaufen, sich nett unterhalten, Freude zeigen dafür, dass man da ist, ne, das ist schon schön.
Ja, gerade hatten wir ja schon so eine Situation, die junge Dame, die reinkam, die kanntest du gar nicht, oder? Oder kanntest du die?
Doch, die eine ist aus der Herbertstraße und.
Ah, oh, okay.
Ja, genau.
Ja, weil die andere dir ja gleich sagte irgendwie, was für tolle Haare du hast, wie toll du aussiehst. Man muss ja sagen, mit deinem Lockenkopf, das sieht ja schon gut aus, ne?
Ja, meine Haare sind sensationell. ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht auf meine Haare angesprochen werde oder man mich bittet, sie anfassen zu dürfen. Ja, naja.
Ja, das ist so ein bisschen Lockenkopf.
Mitgefangen, mein Lockenkopf, ja.
Ja, cool. Mhm. Und die Stammkunden, die hier ein- und ausgehen oder die Leute, die hier halt wirklich eine Stunde an der Bar sitzen und so, die kennst du ja sicher dann auch besser, ne? Mit Namen und.
Ja. Wir kennen auch unsere ganzen Paketekunden. Wir haben ja auch eine DHL-Mini-Station hier und kennen wir auch viele aus dem Viertel, ne, die sich hier die Pakete herliefern lassen und dann die dann abholen können rund um die Uhr, wann auch immer die wollen, ne?
Da kennst du ja sicherlich auch so ein bisschen die Lebensgeschichten, ne? Dann ist man ja gerade am Tresen, ist man ja auch gerne mal Kummerkasten oder
Ja,
kommt das häufiger vor?
Ich kenne viele Lebensgeschichten und auch so Einbrüche im Leben oder Jubelfeiern und man geht so gemeinsam dann dadurch, ne? Wir tragen dann auch schon mit an Freude und auch an Trauer, wenn was nicht Schönes passiert ist bei jemandem.
Ja, berührt dich das, dass die Kunden dann sich auch so öffnen?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist schön. Also ich bin dankbar dafür, dass jemand sich mir öffnet, mir anvertraut, mir seine Sachen erzählt. Und es gibt natürlich auch die Fraktion, die immer das Gleiche erzählen, wo man denkt, oje, ne? Das habe ich schon 50 Mal gehört. Jetzt ändere doch einfach was am Leben, so ungefähr.
Fällt dir da jemand ein?
Ja.
Erzähl mal. ohne dass du irgendwen preisgibst. Aber was sind das dann für Geschichten? In welche Richtung, die du schon dutzende Male gehört hast?
Ja, das wären dann so die in Tütelchen. Ich finde es ja nicht schön, sowas zu sagen, aber wie eine gescheiterte Existenz haben, ne, die viel verloren haben und nicht auf die Beine kommen. Aber im Prinzip auch nichts ändern. Also wenn dir was widerfährt und du jetzt nicht, sag ich mal, bettlägerig bist oder so, dann kann man ja auch mal irgendeinen Job dann annehmen und erst mal wieder auf die Beine kommen, so sag ich mal ganz diplomatisch. Also na, so ein bisschen sich mal am Riemen reißen und nicht zum Alkohol greifen und jammern, sondern auch mal vielleicht mal was anpacken und dann aus Freude was trinken, so. Aber das steckt man nicht drin, steht mir nicht zu, Menschen zu verurteilen. Man kann das nur sehen über die Jahre, wenn es jemand ist, der da einfach immer wieder das Gleiche erzählt und jetzt ist dies wieder passiert und das wieder passiert und ach, das ist gestrichen und da komme ich nicht so. Denkst du so, nimm doch alles selbst in die Hand und reiß dich da selbst raus. Aber das wäre wahrscheinlich nur bei einem, sag ich mal, mental gesunden Menschen die Herangehensweise. Ne?
Sagst du das dann? Oder eher nicht?
Nein, ich sag das nicht. Ich sag das nicht. Ich sag das vielleicht durch eine Metapher oder ich sag das vielleicht durch eine, ich kenne da jemanden, der hat so und so das auch erfahren und sag ihm das so oder ihr, wie so eine Motivation. Aber letztendlich kannst du auch niemanden da retten. Das muss aus dem Menschen selber kommen. Ich bin dann gerne Ohr, ich nehme das mit an, ich gebe auch einen Tipp, wenn das gewünscht ist, aber ich würde jetzt niemandem aufzwingen, du musst das so machen oder so, weil was ich mache, passt ja nicht für jeden. Oder meine Gedanken sind ja nicht passend für jeden. Und vielleicht liege ich ja auch in meiner Wahrnehmung dann falsch, wenn ich denke, Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen und mach einfach mal was so, ne? Wenn eine Depression vorliegt oder sowas, dann ich bin kein Psychologe, dann kann ich da auch nicht helfen. Und wenn das Bier dann hilft, dann trink einfach, ja.
Aber hältst du das gut aus, dir das anzuhören? Oder denkst du schon manchmal, boah, das will ich jetzt echt nicht mehr hören?
Also es gab Zeiten, in denen ich das nicht so abkonnte. Und es gab Zeiten, in denen ich da ganz stabil bin und das nicht so sehr an mich ranlasse auch, ne? Und dann auch einen Abschluss finde oder sag so, jetzt muss ich hier was sauber machen. Ich habe jetzt gar nicht mehr so die Zeit oder na, was machst du noch heute? So, ich komplimentiere die dann freundlich dann auch in ihr Leben hinaus, dass das alles nicht bei mir abgeladen wird. Ne? Ich bin ja keine Schuttablage für Dauerprobleme. Also dazu bin ich auch zu fröhlich und das haftet dann auch nicht an mir so. Ne? Also ich glaube, die bleiben dann auch da unter sich in Parks und jammern oder in ihren Treffpunkten, so in dem Sinne.
Also du nimmst das nicht mit nach Hause?
Nein.
Es belastet dich nicht zu Hause?
Nein.
Auch?
Nein.
Nee, gab es mal irgendeine Situation, die dich sehr, sehr berührt hat?
Oh, hier ist ja schon so vieles, ne? Also hier ist irgendwie vor Jahren mal so ein Akku explodiert. Da war die ganze Ecke Hopfenstraße gesperrt, da ist dem Mann, das war ein Mensch, der im Büro arbeitet, dem ist irgendwie ein Akku ins Herz geflogen. Mhm. Da war hier so eine Stille, das war nicht schön. Ich hatte jetzt gar nichts damit zu tun, aber das hat mich sehr beschäftigt. Und mich hat natürlich auch beschäftigt, ja, an diesem G20 zum Beispiel, das hat mich auch irgendwie beschäftigt, die Stille, dann dieses ganze Polizeiaufgebot, was hier dann war und ich muss ganz ehrlich sagen, das war der einzige Tag in 12 Jahren, an dem ich meinen Laden zugemacht habe, das war das Abitur meiner Tochter, meiner ältesten Tochter, da hatten wir die Feier und wir haben ja noch nie den Laden zugehabt. Und da habe ich dann wirklich mir das Recht rausgenommen, den Laden zu schließen. Und da war ich gedanklich natürlich so, oh Gott, werden jetzt meine Scheiben hier auch eingeschmissen? Ich habe zu, Hilfe, Hilfe, ich weiß nicht, was los ist. Ich feiere dir die Abiturfeier meiner Tochter und denke, was G20 mit meinem Laden macht. So, das hat man dann so mitgenommen.
Naja. Also habt ihr 7 Tage die Woche tatsächlich geöffnet, oder?
Ja, ja.
Jeden Tag?
Ja, ja.
Wow, wie schaffst du das denn?
Das weiß ich nicht.
Mit sehr viel positiver Energie.
Ja, mit sehr viel positiver Energie. Mhm. Ja. Also es ist so ein Akku ist leer und der Akku füllt sich aber auch wieder. Ich finde, manchmal bin ich so scholle hier nach dem Laden, dass ich keine Menschen mehr sehen und hören möchte. Und wenn ich dann St. Pauli verlasse und nach Hause komme, oh, dann fällt alles ab und dann tanke ich mich wieder auf. Und am nächsten Morgen ist es so wie ganz neu, voller Akku. Hey, was erwartet mich? Ich bin fröhlich, ich bin gut drauf. So, also das leert sich und füllt sich die Energie mit dieser Art der Arbeit, ja.
Aber da musst du auch Abstand von St. Pauli haben. Wo lebt ihr, du und dein Mann?
Wir leben tatsächlich in Großflottbeck, schön im Grün und behaglich, ja.
Dann ist nichts mehr mit Kiez.
Nein, das ist der absolute Ausgleich. Da ist kein Kiez, da ist Ruhe, da ist was Grünes, frische Luft. Und das ist übrigens das, was mich am allermeisten hier schockt, wie schlecht die Luft geworden ist. Ne? Also ich brauche irgendwie gute Luft zum Atmen. Man dachte immer so, oh, aber mittlerweile ist
die Luft... Wieso geworden? War die nicht schon immer schlecht?
Ja, irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Luft schlechter geworden ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es am Hafen liegt, aber irgendwie ist die Luft nicht so frisch, staubig, und an so heißen Tagen hast du hier halt auf der Reeperbahn so eine Patina, so was Klebriges, was dicht ist. Also du kannst gar nicht richtig gut durchatmen. Das stört mich sehr. Das
ist so ein bisschen festivalmäßig.
Festivalmäßig.
Wie Dauerfestival.
Ja.
Ich würde gerne einmal auf den Anfang zurückkommen. Da habe ich schon erwähnt, dass euer Kiosk einen kleinen historischen Schatz versteckt.
Ja.
Unten im Keller.
Mhm.
Ja, den kenne ich. Viele kennen den, glaube ich, nicht. Erklär du doch mal, was da im Keller ist.
Ja, wir haben im Keller Katakomben. Dunkle, finstere kleine Tünnelchen, die wir entdeckt haben irgendwann. Es war eine vollkommen verstaubte, nicht zugängliche, mit Tierkadavern übersäte, ganz ekelhafte Kelleranlage da. Und wir haben uns da runtergeleuchtet. Und meine Freundin, die Architektin ist, die hat... dann gesagt, Mareike, was ist das denn? Da sind ja lauter Stollen. Die kannte sich als Architektin gleich auch aus. Meinte, da sind Rundbögen, da sind so, das ist ja krass. Und dann haben wir das peu à peu, da war auch kein Licht, haben wir das beleuchtet und die Treppe gesäubert und die Räume gesäubert und dann entdeckt, dass wir da wirklich diese Fluchttunnel teilweise auch unten haben und Rundbögen. Ja, und dann waren wir ganz aus dem Häuschen. Und haben den sozusagen ausgebaut, renoviert und hier den Touren zugänglich gemacht, die dann mit ihren Kunden den Keller sich anschauen.
Was ist das für ein Keller? Weil du sagst Fluchttunnel.
Ja, das sind Katakomben, ne? Da waren wahrscheinlich, irgendwie waren das so Schutzkeller. Wir haben auch Bilder historische bekommen von, ich weiß gar nicht, diese Denkmalschutz oder diese Kellerschutz e.V., weil ich weiß es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Ist mir gerade entfallen. Und du hast ja die Bilder gesehen, ne? Wie die Leute da sozusagen in Kriegszeiten sich versteckt haben und
ja, so Bunker, ne?
Bunkermäßig, genau, Tunnelsystem, und die gehen dann halt in den Kurven da an unseren Katakomben vorbei. Also es sind runde, es ist zweigeschossig, unser Keller, es geht ganz tief runter und ja, gruselig.
Ja, weil damals waren ja die Häuser auf St. Pauli auch verbunden miteinander, ne? Also ich glaube, die waren lange Zeit, gab es ein riesen Tunnelsystem auch, ja, wo die Häuser miteinander verbunden waren. Und wo führten die hin, die Fluchtwege?
Zum Bismarck-Denkmal.
Ah, zum Bismarck. Okay.
Ich glaube, es gibt auch Schmuggeltunnel. Es gibt ja ganz viele Touren, die auch so Schmuggeltour, Kieztour, Kriminaltour. Und das ist natürlich interessant, wenn man dann so ganz gerne im Keller rumläuft. Ich tue das nicht so gern.
Ich finde den total beeindruckend, den Keller. Ja. Ich finde das total irre, weil ja, da kriegt man einfach das Gefühl auch davon. Ich meine, Menschen haben sich da im Krieg auch versteckt und diese Enge und die Luft, diese feuchte Luft da. Ja, und das finde ich schon sehr irre. Ich war da mal bei einer Ausstellung des Erotic Art Museums.
Ja.
Die stellen ja jetzt gerade, wie ich gesehen habe, ich war gerade kurz im Keller, stellen die ja gerade wieder aus.
Ja.
Das war sehr eng, aber auch echt toll. Wofür, also ihr nutzt die Räume sonst für Kids-Touren, die da runtergehen und sich das angucken und sonst auch noch andere?
Nein, wir haben immer mal Anfragen gehabt von Leuten, die da unten gesagt haben, kann man da mal irgendwie eine Musikveranstaltung machen, kann man da mal eine Lesung machen? Ja, könnte man darüber reden, aber wir haben die auch, wir haben Fluchtwege auch, also Sicherheitsmaßnahmen, also ne, diese, dass man nach außen gehen kann. Es ist ansonsten nur für uns was, wo die Touren runtergehen. Also das ist, wird so genutzt.
Aber jetzt eure Gäste hier, die hier was trinken oder so, können nicht runtergehen?
Nein.
Okay, nur die Touren.
Genau.
Da muss man sich an der Tour anschließen.
Also du kannst auch nicht, wenn unten, das ist, birgt ein Risiko, wenn du Leute so darunter lässt, ohne Tourguide oder ohne jemanden, ne, der zum Feiern nach unten, einfach mal so, das machen wir nicht.
Ja, dann schön betrunken das, noch die Treppe runter segelt.
Gottes Willen, nein.
Ja, das.
Nee, oder nachher rauchen die da, weil man nicht beobachtet ist oder irgendwas. Es stimmt einfach nicht. Und das können wir nicht abdecken.
Und welche Kieztour müsste man dann buchen, um da runterzukommen?
Ja, wir haben die, wir haben ja Olivia Jones Touren hier. Wir hatten so private Tourguides. Also das machen wir immer nach Absprache.
Und Ecke vom Erotic Art Museum, kommt
Ecke
der auch?
Ecke kommt auf jeden Fall, die, genau, das Wichtigste vom Erotic Art Museum, Reverend Reeperbahn, der kommt natürlich auf jeden Fall, denn die Bilder hat er dort zur Verfügung gestellt von Fiete Fram, die hängen da. Und der kann natürlich immer jederzeit mit seinen Touren und Leuten darunter und Zeit da verbringen, da wissen wir, das wird alles sauber hinterlassen, zugemacht und das ist ganz absolut gut.
Ja, sehr spannend.
Mhm.
Ich würde gerne am Ende noch ein bisschen was über dich erfahren. Ich habe ja schon, du hast, bevor wir aufgenommen haben, schon ein bisschen erzählt, was du vor dem Mittenmann gemacht hast. Also bist ausgebildete Erzieherin. Im ersten Schritt warst du es mal irgendwann.
Genau. Ich bin ganz erfolgreich vom Gymnasium geflogen und habe dann...
Ach toll, Glückwunsch. Wieso
danke.
Geflogen?
Ja, ich habe das irgendwie, war ich sowohl zu rebellisch, ich war ja auch Punkerin 1986 und dann habe ich einfach mein Fachabitur gemacht mit der Erzieherfachschule. Und da war alles genehm und lief wie am Schnürchen und war nicht so konform mit allem, ne?
Also du wolltest dich nicht so gern anpassen, oder?
Nee, ich bin nicht so der angepasste Mensch. Nicht so. Vielleicht passe ich deswegen auch gut nach St. Pauli. Bin da nicht so.
Und was hat dann letztendlich, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du das Gymnasium verlassen durftest?
Ja, 5 in Mathe, Erdkunde und Geschichte, alle beim gleichen Lehrer, komischerweise. Und dann bin ich einfach gegangen worden und habe hoch erhobenen Hauptes diese Ausbildung gemacht, habe ich super abgeschlossen, war dann erstmal auf Sizilien, habe dort gelebt und habe dann als Erzieherin auch gearbeitet. Und weil ich doch eine große Affinität zu Sport und Tanz immer hatte, habe ich dann eine Tanz-, Sport- und Gymnastiklehrerausbildung gemacht und habe dann in meinem Beruf gearbeitet und war aber dann vorzugsweise Mutter und war 14 Jahre wirklich zu Hause im Herrlichsten mit meinen Kindern. Hab die gut großgezogen, ohne zu arbeiten oder nur so ein bisschen nebenbei. Und das sind meine Vorberufe, ne?
Und Kinder 2 oder wie viel?
Ja, ich habe 2 Töchter.
2 Töchter.
Mhm.
Wie alt sind die mittlerweile?
26 und 23.
Also Längst raus. Aus längst allen. Raus. Ja. Da muss man nicht mehr zu Hause bleiben. Das ist keine Ausrede mehr. Du kannst nicht mehr zu Hause bleiben.
Vielleicht einmal mit Enkelkindern, aber ja.
Ja, aber da bleibt man dann nicht voll zu Hause, wenn man Enkel hat, oder?
Genießt man dann nur noch so. Ne?
Genau. Und wie bist du dann hier? Du hättest ja danach auch wieder in deinen alten Beruf gehen können. Warum bist du an den Kiosk gekommen vor 12 Jahren?
Ja, das war eine ziemliche Zufallssache. Ich habe mich jetzt gar nicht so orientiert, ein Geschäft auf St. Pauli eröffnen zu wollen. Das war einfach, um die Familie abzusichern und uns wirtschaftlich sozusagen zu konsolidieren, weil wir natürlich irgendwie immer Angst vor Arbeitslosigkeit hatten oder was ist wenn, und dann hat man irgendwie ein kleines Haus gekauft und denkt, oh je, was ist wenn, was ist, ne? So, und dann Geschäft, das wurde dann hier angepriesen als super Goldgrube, was es aber gar nicht war. Also, und dann haben wir das übernommen, ne?
Aber wie bist du überhaupt darauf gekommen, Kiosk? Das ist ja jetzt wirklich weit entfernt von dem, was du vorher gemacht hast.
Wie die Jungfrau Maria zum Kind.
Hast du es irgendwo im Internet gesehen oder wie?
Nee, das war über X-Ecken. Über X-Ecken, der ist frei und der Kiosk soll abgegeben werden, und nehmt den mal. So über Bekannte.
Und dann bist du hier rein und dachtest, ja.
Ja, Sprung ins kalte Wasser. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat.
Aber konntest du das alles? Ich meine, man muss ja auch ein bisschen was dafür können, oder? Man kann ja nicht, kann ja jeder jetzt einfach einen Kiosk eröffnen.
Ja, nee, das war wirklich Sprung ins kalte Wasser, Ärmel hoch und hallo Kinder, eure Mutter fängt jetzt nach 14 Jahren zu Hause erstmal irgendwie im Kiosk an. So war das, ja, so war das. Es war verrückt.
Also auf einmal Geschäftsfrau.
Mhm. Ja.
Hat dich das überfordert?
Ja, ja. Also in der ersten Zeit gab es, glaube ich, keinen Abend, an dem ich nicht irgendwie heulend hier rausgegangen bin. Und ich habe mich auch, es war ja, die Davidstraße war ja vor 12 Jahren noch ganz anders. Da waren halt Substituierte hier vorne und es gab gar keine Restaurants. Und es war sehr, sehr still, ne? Also es waren auch keine Touren, war wenig Bewegung, waren ein paar Kneipen. Und wir hatten auch gar keine Kundschaft erstmal. Also, ich glaube, die fanden uns auch komisch erstmal und dachten, sind das denn für Leute? So. Und dann hat sich das peu à peu, Monat für Monat, Jahr um Jahr, könnte man ja sagen, einfach alles gelichtet. Ne? Ich habe dann so gedacht, oh Gott, die trinken hier. Ich habe dann eine Schanklizenz beantragt und erhalten. Dann hat sich das so ein bisschen, weil ich auch Ängste hatte, ne? Ich wusste ja gar nicht, wie das geht alles. Also dann haben wir das alles umgebaut, die Wände rausgerissen, erneuert, schön gemacht. Ach, das war schön. Dann kam irgendein Vertreter, hat mir die Kühlschränke da geschenkt, diese, die so lila sind, ne? Wie in unserem, dachte ich, oh, das finde, also das war, wir haben einfach auch so viele nette Segnungen gehabt. Ne? Und dann habe ich an Lotto geschrieben, handschriftlich mit einem Füller, ob das nicht was wäre. Hier sitzt gegenüber von der Herbertstraße, wenn man dort kein Glück hätte, ob man nicht hier gegenüber einfach eine Lottoannahmestelle, ob das nicht Glück bringen würde. Und die haben dann mir eine Lottoannahmestelle gegeben. Also ich habe die seit 2013, also ein Jahr nach Eröffnung, habe ich die Lottoannahmestelle bekommen. Und das sind alles so Zeichen, sag ich mal, die sich so entwickelt haben, in so eine gute Richtung, so dass ich es auch angefangen habe zu lieben. Ne? Also ich war sehr, sehr unglücklich. Ich habe meine Kinder vermisst. Ich habe gedacht, was habe ich nur gemacht? Ich wollte am liebsten nach ein paar Monaten aufgeben. Das konnte ich aber nicht. Und habe mich dann hineingefügt, sag ich mal, und dann versucht, daraus wirklich das Allerbeste zu machen, was geht, wo meine ganze Familie an einem Strang zieht, also mein Mann, ich, die Kinder, jetzt fangen meine Kinder hier an, auch zu jobben auf 400-Euro-Basis, so, ne, und helfen uns an der Bar, weil es ist einfach so viel geworden. Und ja, so in dem Sinne hat sich alles entwickelt. dass man einfach auch gar nicht mehr zurück kann, ne? Ja, nee. Aber der Anfang war schwer. Der Anfang war schwer und ich muss dir sagen, die Corona-Zeit, ich war auch pleite. Ich war pleite. Ich war ganz am Ende und habe jetzt gleich danach alles wieder hochgekriegt. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber das war schon harte 12 Jahre.
Mhm. Das glaube ich. Aber was hat dich am Anfang so verzweifeln lassen, dass du deine Kinder so vermisst hast und hier niemand kam?
Ja.
Ja? Ja. Dass du hier allein standst?
Ja, dass ich hier allein stand, dass ich 7 Tage, ich habe auch, weil der Laden war vorher halt von 11 bis, ich weiß nicht, 3, 4 Uhr morgens geöffnet. Und ich habe halt immer gekocht und für meine Kinder alles gemacht, weil ich so schön finde, dass meine Kinder nicht irgendwie fremd betreut wurden oder in Hort mussten, ne? Dass sie eine Mutter zu Hause hatten, weil es war immer herrlich und das ist absolut eingebrochen und das hat mir sehr, sehr große Probleme bereitet, weil ich das nie wollte und wenn ich jetzt heute mit meinen Kindern rede, dann fanden die das gar nicht schlimm, sagen sie, und sie haben auch jetzt ein mütterliches Vorbild von einer Art Löwin, die alles irgendwie hinkriegt und stark ist. Und ich glaube, das hat sich dann doch ganz gut auf deren Resilienz, auf deren Psyche ausgewirkt, dass man eben als Frau, dass man als Frau wirklich alles auch wuppen kann, ne? Und ich habe natürlich trotzdem an allem teilgenommen, Elternabenden und diesem und jenem, aber es war halt nicht so, wie wenn du nur, ich hatte vorher 20 Stündchen gearbeitet, was ich auch viel fand, aber und meine Kurse gegeben am Abend 2-3 Mal in der Woche, das war natürlich um die Kinder rum und die waren der Hauptnabel und das war irgendwie ein Baby, der Laden, der musste hochgebracht werden und natürlich auch mit allem, was von dem ich keine Ahnung hatte. Also ich hatte auch keine Ahnung von den Zigarettensorten und ich hatte keine Ahnung, wie man, wir hatten dann einen Barmixer, der hat uns beigebracht, wie man das alles mixt.
Ja,
das ist was super, nicht. Ne? Und ja. dann haben wir das halt peu à peu self-made und learning by doing auf die Füße gestellt. Ja, und jetzt siehst du ja, ne?
Und jetzt ist es
was
toll.
Was wir hier so haben.
Ja, ist ein bisschen wie ein Wohnzimmer.
Ja,
es ist echt ein Wohnzimmer. Mit den Wohnzimmerlampen so richtig und diese Vitrinen, die ihr habt, das sind ja auch nicht so ganz normale Kioschschränke, sondern ihr habt so richtige Holzvitrinen hier. Das hat ja schon was sehr Wohnliches.
Ja.
Ist das jetzt das, was du willst, was du dir erhofft hast hier, dieser Kiosk?
Oh je. ich sag mal, es ist das, was einfach als Tatsache gegeben ist und dem widme ich mich dann auch. Was ich immer wollte, ist es absolut nicht. Nein.
Was wolltest du denn immer?
Ach, tja. Kann ich jetzt gar nicht so sagen.
Weil du es nicht weißt oder weil du es nicht sagen möchtest?
Ich sage es, weil ich es nicht sage. Ich sage es einfach nicht.
Okay.
Aber vielleicht kommt noch was anderes. Und es ist halt, ich habe die Verantwortung, ich habe meinen Kindern Studien finanziert damit auch und es sichert meinen Lebensunterhalt oder unseren als Familie. Und das, es ist natürlich viel Persönliches auch dran und hätte ich das verloren jetzt über die Corona-Pleite, ich hätte da ja sagen können, so nee, ich schaff's nicht mehr, wir haben nochmal die Ärmel hochgekrempelt und nochmal Gas gegeben und jetzt eben auch mit dem Mexikaner und weißt du, wenn du jetzt dir sagst, das ist die Gegebenheit, da mache ich das Beste draus, dann ist das genauso gut, wie wenn ich jetzt sagen würde, ach, mein Traum war eigentlich irgendwie ein Blumenladen oder ne, oder ein Gymnastikstudio oder was, weiß ich. Ich weiß es auch gar nicht so, aber das hier war jetzt nicht meine Traumvorstellung meines Lebens. Aber ich füge mich und ich bin glücklich. Ich bin dankbar auch über alles, was hier an Segnung reingekommen ist und finde das manchmal wie so ein kleines Wunder auch, was sich hier ergeben hat, gemessen an dem Schmerz, den ich auch hatte, als ich hier reingegangen bin, so ins kalte Wasser. Der Sprung war nicht nur Sonne. Das war auch ganz viel Schmerz, ganz viel Durchhalten, ganz viel Tränen, bittere Erfahrungen auch. Und ja, und das hielt sich einfach dann auch die Waage, ne? Also Sonne, Licht und Schatten, ne?
Das jetzt ist viel Sonne.
Ja, jetzt ist viel Sonne. Jetzt ist viel Sonne. Du siehst einfach, oh Gott, meine Kinder haben es so gut geschafft. Die sind so gut im Leben. Und wir sind noch da. Wir haben jetzt gute Umsätze, wir haben viel vor, wir wollen was Schönes noch machen und
jetzt will ich aber wissen, was ihr hier noch machen wollt. Ich glaube, ich komme bei dir aber nicht weiter, ne?
Nee, ich bin ja total Dickkopf, ne? Ich bin ja, ich bin Dickkopf mit vielen Locken und ich habe so eine richtige Schweigekodex.
Ja,
ich verrate nicht alles.
Gut. Aber wenn es klappt,
wird's toll und dann kommst und du nochmal.
Ja, und dann rufst du mich vorher an.
Genau.
Ja,
genau.
Das hoffe ich, dass ich wenigstens wenn es rausgeht, die Information als erstes angerufen habe.
Ja,
das ist doch ein Traum. Das machen wir so ab. Aber es ist ein schönes Schlusswort, dass jetzt sehr viel Sonne herrscht hier. Ich wünsche euch das weiterhin.
Dankeschön.
Und alles, alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir und ich habe mich ganz doll gefreut.
Schön, danke.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.